Thema Nummer 3, Glaube, Gehorsame, Nachfolge. Lass uns zusammen diesen Vers lesen, Hebräer 11, 8. Auch Abraham glaubte fest an Gott und hörte auf ihn, als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Hebräer 11, 8. Ja, Hebräer 11 ist sowieso das Kapitel im Neuen Testament, was über den Glauben redet. Der Glaube ist, und so weiter, werden wir später heute noch sehen. Was ist der Glaube? Und wenn man so denkt, ja, was ist der Glaube? Dann würde vielleicht jeder sagen, ja, ich weiß, was Glaube ist. Aber nachdem wir das heute studieren werden, werden wir vielleicht sagen, ja, ich wusste es vielleicht doch nicht. Ich sage aus eigener Erfahrung, dass Glaube ja so ein aller Mensch Wort ist. Und nachdem man hier studiert hat, was die Bibel darüber sagt, können wir fokussieren, können wir ganz genau wissen, welche Arten von Glauben es gibt. Ne? Welche Arten von Glauben? Weil auch das Buch des Jakobus, Jakobusbrief, redet über den Glauben und so weiter, genau um zu zeigen, dass es verschiedene Arten von Glauben gibt. Schon damals, vor 2000 Jahren, gab es Leute, die behaupteten, ja, ich habe Glauben und so weiter und da stimmte irgendwas nicht und Jakobus kommt und sagt, hör zu, du mit deinem Glauben, ich mit meinem Glauben, wo liegt der Unterschied und so weiter. Ne? Es gibt verschiedene Art und Glaube. Ganz viele Leute sagen, ich glaube, aber damit meinen sie völlig was anderes als wir. Dieses Problem hat mich, durch dieses Problem wurde ich sehr oft in die Irre geführt, in der Vergangenheit, vor 20 Jahren, ne? Weil viele gesagt haben, ich glaube, und dann habe ich immer gedacht, ja, aber wieso blieben diese Leute dann so und so, wenn sie behaupten, dass sie glauben, ne? Ich wusste nicht, dass das, was sie mit dem Wort, unter dem Wort Glauben verstehen, völlig was anderes war, als ich unter dem das Wort Glauben verstehe. Ne? Und nur im Laufe der Zeit habe ich dann das gemerkt, dass es verschiedene Glauben gibt. Gut, zum Thema auf der nächsten Seite. Glauben ist Kampf. Ja, da gehen wir schon so gegen den Strom. Weil ja die meisten würden sagen, ja, Glauben ist was Positives. Glauben ist was Tolles. Und viele sagen, du musst glauben. Oder du musst an dich glauben. Ne? Oder im Sinne, ja, Glauben ist ein positiver Gedanken zu haben, positiv zu denken und so weiter. Aber als allererste Aussage sage ich, Glaube ist Kampf. Glaube ist ein innerlicher Kampf. Wieso? Wie erkläre ich das? Glaube hat damit zu tun, dass man an Gott vertraut. Und immer wenn Gott von uns verlangt, dass wir an ihn vertrauen, ist, weil es nicht so selbstverständlich ist in diesem Moment, dass wir glauben. Wenn es leicht ist zu glauben, dann brauchen wir den Glauben nicht. Versuch verstehen, was ich hier damit meine. Wenn es leicht ist zu glauben, dann brauchen wir den Glauben nicht. Nur wenn es schwer ist zu glauben, dann ist es herausfordernd. Und dann kommt auch, sagen wir so, der Teufel und sagt, du wirst das nie schaffen. Ne? Oder unsere Gedanken sagen uns, das ist unmöglich, das können wir nicht und so weiter und so weiter. Und Gott sagt, ich befehle es dir. Gott kommt und sagt, tue es. Und dann müssen wir uns entscheiden, tue ich es, weil ich Gott vertraue? Oder lasse ich nach und sage, nee, ich werde das nicht schaffen. Und darum sage ich, Glaube ist ein Kampf. Das tun, was Gott von uns verlangt, wenn es auch nicht so aussieht, wenn es auch unsere menschlichen Überlegungen, die sagen uns, das klappt nicht, das geht nicht. Warum? Nächste Überschrift. Glauben hat übernatürliche Maßstäbe. Ja, Wir sind gewohnt, unsere Möglichkeiten an unsere Kräfte bzw. Mittel zu messen. Ganz normal, wenn wir jetzt vor einer Aufgabe sind, dann müssen wir überlegen, ja, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Habe ich dafür die Kräfte? Habe ich dafür das Know-how? Und so weiter und so weiter. Und dann müssen wir eventuell sagen, nee, da bin ich für diese Aufgabe bin ich nicht genügend ausgebildet oder für diese Aufgabe habe ich nicht genügend leibliche Kraft oder. Das heißt, man muss schauen, ob man die Kraft hat, das zu machen oder nicht. Aber wenn wir glauben, messen wir die Möglichkeiten nicht mehr am Sichtbaren, sondern am Wort Gottes. Das ist der Unterschied. Wenn Gott sagt, tue das, dann in diesem Moment, ab diesem Moment, ist dann Gott verantwortlich, dass er selber seine Kraft einsetzt und wir nur seine Werkzeuge sind und er wird genau das tun, das, was wir nicht können. Und es ist immer so. Gott verlangt nicht von uns Sachen, die wir selber tun können, sondern immer Sachen, die wir nicht tun können, damit er seine Kraft beweisen kann. Belkis, würdest du bitte hier Markus 11, 23 lesen?
Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird er ihm zuteil werden, was immer er sagt. Matthäus 11, 23.
Viele verstehen solche Verse falsch. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt. Na, viele verstehen das so, man muss jetzt positiv denken. Die Kraft, was diesen Berg ins Meer wirft, ist die Kraft unserer Gedanken. Und wenn wir genug, stark genug denken, dann wird es passieren. Aber das ist völlig falsch. Damit hat Jesus es nicht gemeint. Jesus hat gemeint, Gott wirft den Berg ins Meer. Gott wirft den Berg ins Meer. Nicht unsere Vorstellungskraft, nicht unsere mentale Kraft. Ne, wie dieser Magier, der mit mentaler Kraft jetzt Löffel gebogen hat oder so. Ne? Das ist alles ein Trick. Ne? Und viele denken, ne, wenn wir nur denken, stark denken, dann wird sich der Berg ins Meer werfen. Nein, damit hat Jesus das überhaupt nicht gemeint. Er hat gemeint, Gott wird den Berg ins Meer werfen. Wenn wir an Gott glauben, vertrauen, das ist der Punkt, an Gott vertrauen. Okay, aber viele denken, okay, gut, super, dann kann ich alles vertrauen, was ich will, glauben, was ich will, und das wird passieren. Wie auch Jesus in einem anderen Vers sagt, alles, was ihr im Gebet bittet, das wird Gott geben und so weiter. Und dann denken Leute, so, jetzt kann ich 1 Million Euro bitten, und wenn das nicht passiert, dann ist es, weil Gott nicht existiert oder solche Sachen. Weil Jesus versprochen hat, und wenn er es dann nicht tut, dann ist er ein Lügner, etc., bla bla. Und die Leute haben keine Ahnung, was Jesus damit gemeint hat. Weil Glauben ist immer, hatten wir studiert in der letzten Lektion. Lass mal sehen, wann war das? Nein, nicht in der letzten Lektion. Heute werden wir das studieren. Glaube ist eine Reaktion. Eine Reaktion auf eine Aussage. Das heißt, wenn jemand, jetzt irgendeine Person, nicht nur Gott, irgendeine Person uns irgendwas sagt, dann können wir reagieren und sagen, ich glaube das, oder wir können reagieren und sagen, ich glaube das nicht. Das sind zwei mögliche Reaktionen auf eine Aussage einer Person, irgendeine Person. Das bedeutet Glaube, zu sagen, das ist wahr, oder Unglaube wäre sagen, das ist nicht wahr. Aus meiner Sicht, oder ich empfinde das als falsch, dann ist es Unglaube. Das heißt, an einer Person zu glauben, würde bedeuten, dass man der Ansicht ist, dass die Worte, die diese Person sagt, der Wahrheit entsprechen. Ich versuche hier das Wort Glaube hier zu umschreiben. Okay, das, was diese Person sagt, ist wahr. Und wenn Jesus sagt, wir sollen an Gott glauben und dann werden sich Berge versetzen. Das heißt, wir sollen vertrauen, dass die Worte Gottes wahrhaftig sind. Und dann werden sich Berge versetzen. Aber wir können nur die Worte Gottes als wahrhaftig erklären, nachdem Gott auch seine Worte gesprochen hat. Und das ist der Punkt. Wie zum Beispiel im Fall von Petrus, der über das Wasser gelaufen ist. Petrus ist nur über das Wasser gelaufen, nachdem Petrus gefragt hat, Meister, wenn es du bist, ruf mich zu dir. Und Jesus hat gesagt, komm. Nur nachdem Jesus gesagt hat, komm, konnte Petrus das glauben. Das heißt, glauben, ja, Jesus hat gesagt, komm, dann darf ich kommen. Dann wird es möglich sein, zu kommen, zu ihm zu gehen. Ansonsten hätte es gar nicht versucht. Glaub nicht, ne? Was ich meine ist, Petrus hat es nicht selbst ausgedacht. Ne? Ja, toll, dann kann ich auch übers Wasser laufen. Nein, er hat gebetet, dass Jesus das sagt. Sage mir, und dann werde ich das können. Und nur wenn Gott sagt, dann werden wir es auch können. Und wie im Fall von Petrus, ne, übers Wasser, Petrus hat gebetet, Jesus, ne, wenn du es bist, dann sage, ne, dass ich gehen soll. Und auch so das Gebet. Wir können zu Gott gehen und sagen, Gott, wenn es dein Wille ist, dass dieser Berg ins Meer versetzt wird, ne, dann zeig es mir. Und wenn es Gott uns dann zeigt, dass es sein Wille ist, dass der Berg ins Meer versetzt wird, dann können wir hingehen und sagen, Berg, versetze dich zum Meer. Weil nur dann ist Glaube eine Reaktion auf das Wort Gottes. So ähnlich wie jetzt Jesus, wie als er Lazarus wieder zum Leben erweckt hat. Er hat vorher gebeten und gesagt, Gott, ich danke dir, ne, dass du dieses Wunder tun wirst. Ja, warum? Weil Gott schon in sein Herzen das Wort gelegt hatte, dass er dieses Wunder tun würde. Und nur danach konnte Jesus hingehen und Lazarus herausrufen. Ich gebe hier ein Beispiel aus meinem Leben. Als wir eines Tages nach Südfrankreich Urlaub gemacht haben. Wir machen Urlaub immer so in den Jahreszeiten, wo alle anderen Leute nicht machen, weil wir kein Geld haben. Und dann sind wir mit dem Auto dahin, weil unser Auto sehr sparsam war, was wir zur Zeit hatten, wenig Sprit verbraucht hat. Dann sind wir dahin gefahren. Und dann haben wir gesagt, wir wollten auch mal Spanien kennenlernen. Und weil wir in Spanien noch nie gewesen waren. Das war vor 8 Jahren ungefähr. Und dann haben wir auf der Karte geschaut. Damals gab es noch kein Navi. Auf der Karte geschaut, welche ist die erste Stadt über die Grenze zwischen Frankreich und Spanien. Dann haben wir geschaut, heißt Roses. Und dann haben wir gesagt, okay, von da, wo wir sind, bis dort sind es 500 Kilometer. Wenn wir ganz früh fahren, dann sind wir am Mittag dort und dann können wir spazieren und nachher nach Hause zurückfahren zum Hotel. Okay, sind hingegangen und dann den ganzen Nachmittag hin und her spaziert, gelaufen, gefahren und so weiter. Und als wir dann, sagen wir, um 5 Uhr nachmittags entschieden haben, so jetzt fahren wir wieder zurück nach Hause, dann hat es angefangen zu regnen und mit viel Wind. Viel Regen und viel Wind. Und dann bin ich ein paar Kilometer gefahren und ich war müde. Und dieser Wind und dieser Regen die ganze Zeit hat mich doppelt und dreifach zusätzlich ermüdet. Und ich habe gesagt, das halte ich nicht aus. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe die 500 Kilometer nicht mehr. Und dann in diesem Moment, als ich das gesagt habe, hat Gott in mein Herzen das Glaubenswort gelegt. Ich darf jetzt zu diesem Wind und zu diesem Regen sagen, sie sollen still sein. Und dann habe ich das gemacht. Wind und Regen, sei still. Und nach 5 Minuten ist der Regen und der Wind aufgehört. Und die Straße war kühl, vom Regen abgekühlt. Und da waren ganz wenige Autos. Der Verkehr lief ganz fließend und wir konnten noch bis zu unserem Hotel an diesem Abend schaffen. Halleluja. Das ist ein Beispiel für dieses, ich sage mal so, für dieses Wort Gottes, das wir empfangen müssen, bevor irgendwas passiert, bevor wir jetzt zu diesem Berg, das heißt im übertragenen Sinn, ja, Probleme, wie in diesem Fall Regen und Wind. Ne? Aber alle anderen Probleme, diese Macht, die wir sagen, oder diese Wunder, die geschehen sollen, die müssen wir zuerst empfangen als ein Gebot Gottes in unserem Herz. Und nur dann können wir gehorchen. Nur wenn Gott dieses Wunder tun will und uns das zeigt, dann können wir es tun. Aber wir können es auch durch Unglauben nicht tun. Ne? Und dann, eine wichtige Frage. Wie kann man jetzt diese Worte hören, wo Gott uns sagt, wenn du jetzt, oder jetzt, ich sage mal ein anderes Beispiel von einem anderen Bruder. Dieser andere Bruder, der hat schon für einige Krebskranke gebetet und sie wurden geheilt. Aber jedes Mal, wenn er jetzt ein Krankenhaus besucht hat, das heißt, er hat oft Krankenhäuser besucht und nur wenige Male hat er ganz stark in sein Herzen eine Offenbarung bekommen, bete für diese Person und sie wird geheilt. Und dann hat er für diese Person gebetet und sie wurde geheilt. Aber er hatte dieses Wort zuerst in sein Herzen bekommen. Ja, das ist ein Werk des Heiligen Geistes und das muss man auch üben. Was heißt üben? Weil er macht, ich verstehe das so, er macht das immer. Nur wir sind nicht geübt, wir merken das nicht. Und dann geht es einfach so vorbei. Wenn wir in Probleme sind, dann sollten wir doppelt aufmerksam sein auf solche Befehle Gottes in unserem Geist. Da müssen wir auch aufpassen mit Gefühlen, ne, weil Gefühle und Wirkung des Geistes sind leicht zu vermischen, aber dass wir wirklich jetzt im Geist sind, wie wenn man so sagt, mit dem Leben auf dem Thron, ne, das heißt, dass man wirklich gebetet hat, genügend in diesem Tag, dass man weiß, dass man jetzt quasi im Einklang mit Gott ist in diesem Moment. Und dann spürt man das. Das ist quasi wie eine Chance, die uns Gott gibt. Er sagt, wenn du jetzt das tust und dieses Gebet spricht, dann werde ich es auch erhöhen. Und darum, und so kann man solche Verse wie hier Markus 11, 23 erklären. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Zuerst müssen wir auch dieses Befehl Gottes empfangen, weil Glauben ist immer eine Reaktion und wir können nur reagieren auf etwas, was wir bekommen haben. Darum ist wichtig, dass wir auch unsere Antennen im übertragenen Sinn auch hochfahren, dass wir uns fragen, was möchtest du Gott, dass ich jetzt ausspreche? Was möchtest du, dass ich befehle? Ne? Das heißt, dass wir auch diese Autorität von Gott bekommen, dass wir die dann aussprechen, dass wir den Befehl geben und so den Segen in Anspruch nehmen. Und viele tun das nicht und fragen sich, ja, warum passieren in meinem Leben so wenig Wunder oder so? Ja, weil wahrscheinlich spricht Gott viel, aber sie hören nicht oder sie wollen nicht diesen Glaubensschritt machen, weil das ist auch eine Überwindung, weil man natürlich jetzt theoretisch könnte das auch schief gehen, wenn ich sage, zu einem Berg werf dich ins Meer und dann hören das andere Leute und sagen, so, der Berg hat sich nicht ins Meer geworfen, ne? Wo ist dein Glaube und warum hast du das gemacht und das ist lächerlich und so weiter, ne? Man könnte sich blamieren und so weiter, ja? Und darum ist wichtig, dass man auch diese Sintonie hat, ne? Diesen Einklang mit Gott, dass man das auch merkt, wenn Gott uns das zeigt in diesem Moment, im Moment ja meistens in Schwierigkeiten, Probleme, Krankheit, Not und so weiter. Ne? Weil Wunder passieren meistens in diesen Situationen. Ne? Ne? Oder im Fall, ne, da wo es geregnet und gewindet hat, das war für mich eine Notsituation. Für mich war das verzweifelnd, weil ich war sehr müde, ne, und wusste, ich habe noch 500 Kilometer vor mir. Und das war für mich verzweifelnd. Und in meiner Verzweiflung habe ich gebetet, Gott, bitte schick eine Lösung. Und die Lösung, die er geschickt hat, war genau diese, in mein Herz zu sagen, so, jetzt benutze die Autorität und sage der Wind und der Sturm soll sich legen. Ne? Und das ist auch geschehen. Und das ist nur ein Beispiel. Und solche ähnliche Sachen geschehen sehr oft in unserem Leben. Auch heute. Nur diese Sachen, die betreffen meistens auch den finanziellen Bereich, da wir durch den Glauben leben, da wir abhängig sind von Spenden und so weiter, dann erleben wir auch sehr oft solche Wunder. Das ist immer so ein Spagat. Ne? Das heißt, man möchte Wunder sehen, aber dafür muss man auch Nöte haben. Ne? Und dann sieht man auch die Wunder, wenn man Nöte hat. Und dann darf man sich auch nicht beschweren, dass man so viele Nöte hat. Ne? Weil Jesus heilt, hat nie ein gesunder Mensch geheilt. Logisch, ne? Aber so ist es halt. Jesus hat immer Kranke geheilt und so ist es auch in unserem Leben. Jesus macht Wunder, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir Probleme haben. Und darum ist total wichtig, wenn wir jetzt ein Problem haben, zum Beispiel eine Krankheit, dass wir zuerst zu Jesus gehen. Ne? Zuerst immer zu Jesus. Weil in Deutschland haben wir, das sagen wir so, das Problem, dass sehr vieles gut geregelt ist. Die meisten Menschen haben ihre Jobs, ihre Einkünfte und wenn kein Job, dann Arbeitslosengeld und wenn sie krank sind, dann gehen sie zum Arzt und so weiter. Das heißt, die Gründe, warum jetzt Menschen Gott rufen würden für Wunder, sind weniger. Und darum ist wichtig, dass wir auch diese Momente mehr schätzen. Wenn wir jetzt ein Problem haben, wenn wir eine Krankheit haben oder irgendeine andere Art von Problem, dass wir zuerst Gott rufen, bevor wir denken, ja, sofort zum Arzt, dass wir Gott rufen. Zum Beispiel heute Nachmittag hatten wir auch wieder diese Situation, weil als wir nach Marl gezogen sind, dann sind wir ein paar Male zum ein paar Ärzte gegangen und wir hatten den Eindruck, diese Ärzte, die haben uns quasi, kann man sagen, irgendwie nicht richtig verstanden. Wie sage ich das? Na, es gibt Ärzte, die uns behandeln und sie finden schneller die Krankheit, die man hat. Und andere, die schauen und gucken und finden nichts und müssen zuerst mal 10 Untersuchungen machen, damit sie was finden oder so. Das heißt, es gibt Ärzte und Ärzte, alle sind gut, aber es gibt einige, die für uns besser sind. Das heißt, ne, das heißt, die irgendwie so ein, wo man denkt, oh, dieser Arzt, der, ne, versteht mich, der findet meine Krankheiten schneller sozusagen. Und das heißt, wir hatten diesen Eindruck. Die Ärzte, die wir aufgesucht haben, die waren irgendwie nicht gesegnet, sagen wir so. Und dann haben wir gebetet, Gott, schick uns einen Arzt, der gut für uns ist. Ein Arzt, der für uns wie ein Engel Gottes ist. Da haben wir gebetet und dann haben wir diesen Dr. Girnd gefunden, der jetzt 10 Jahre lang unser Hausarzt war. Und jetzt ist er in Rente gegangen, vor ein paar Monaten, und hat seine Patientin einen anderen Arzt gegeben, der Dr. Laufer. Und bei denen sind wir. Und heute, als wir dorthin gefahren sind, habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du, wir hatten so sehr gebetet für den Dr. Gient, dass Gott uns ihn zeigt. Aber jetzt hat er seine Patientin den anderen Arzt gegeben. Aber ich frage mich, ist dieser andere Arzt auch ein Engel Gottes? Jetzt im übertragenen Sinn, auch ein Werkzeug Gottes in unserem Leben? Oder sollten wir besser einen anderen Arzt aufsuchen? Ne? Was? Ja. Ja, die Ärzte sind die Werkzeuge Gottes, ne? Die Werkzeuge Gottes, und manchmal betet man zu wenig und dann landet mal bei einem falschen Arzt, der uns die falschen Medikamente gibt oder der die Krankheit nicht rausfindet und so weiter. Und dann haben wir das besprochen und dann haben wir gebetet, Gott zeige uns, ob dieser Arzt der richtige ist. Und interessanterweise hat heute dieser Arzt uns in einer so anderen Art und Weise behandelt als normal. Das hat mich beeindruckt. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie heute hat der Dr. Laufer alles, ne, Mögliche geguckt, geschaut und nachgefragt und so weiter. Ne? Der war wie ausgewechselt. Ne? Und ne? Ja, und darum sage ich, ne, auch für die Ärzte müssen wir beten, weil die sind auch nichts weiteres als Werkzeuge Gottes. Ne? Die sind auch nichts weiteres als Menschen und wir müssen beten, dass Gott sie erleuchtet. Ne? Das ist wichtig. Ne? Und wir haben am Wochenende eine Schwester besucht, die ist Krankenschwester. Und sie hat gesagt, ich habe schon 5-mal dem Arzt gebittet, dass er meine Nebenniere untersuchen lässt. Und er hat immer abgelehnt. Ne? Und heute hat Betty zum ersten Mal den Dr. Laufer gebittet, untersuche meine Nebenniere. Und er hat gesagt, ja, werde ich tun, sofort und so. Ne? Und wir haben uns gewundert, wow, ne, der andere von unserer Schwester Tatjana, der hat 5-mal abgelehnt und ne, unser Arzt hat es sofort gemacht, ne? Und so ähnliche Sachen, ne? Das ist wichtig, dass wir immer beten, auch wenn wir zum Arzt gehen. Ne? Und so weiter, ne? Das heißt, in allen möglichen Situationen, ne? Ne? Und auch wenn zum Beispiel jetzt jemand eine Ausbildung gemacht hat, der denkt, so, jetzt habe ich eine Ausbildung, ne? Jetzt bin ich ausgebildet und so weiter, jetzt kriege ich eine Arbeit, ne? Aber wenn er betet, dann kriegt er auch eine gute Arbeit, eine Arbeit, wo er sich gut fühlt und wo er vielleicht einen besseren Lohn hat, etc., als wenn er nicht betet. Ne? Und ja, Halleluja, Halleluja. Ja, genau, das ist ein guter Beispiel. Ne? Auch im Job passt uns Gott auf, es sind viele Gefahren, viele Menschen wollen uns was, wollen versuchen, dass wir den Job verlieren oder so. Und Gott passt auf uns auf, dass wir dass unsere Ehrlichkeit, unsere Aufrichtigkeit auch zum Vorschein kommt. Halleluja, Halleluja. Ja, zweite Überschrift, Glauben wird eher in Anfechtungen gefragt als in guten Zeiten. Ja, das ist logisch, aber viele vergessen das. Ja, und wenn jetzt Prüfungen kommen, Anfechtungen, und dann sagen viele, jetzt glaube ich nicht mehr, weil so viele Prüfungen sind. Ne? Aber genau da ist der Moment, wo man glauben muss. Und wenn alles gut ist, dann ist es leicht zu sagen, ja, ich glaube, ne? Wenn alles gut geht. Ne? Bianca, würdest du bitte hier Jakobus 1,2 lesen?
Ja, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Jakobus 1,2.
Betrachtet es als Grund zur Freude. Ja? Wenn jetzt Prüfungen kommen, Anfechtungen, dann sollen wir nicht murren und sagen, ja, warum Prüfung und so, ne? Sondern uns freuen, weil da unser Glaube unter Strom gesetzt wird. Da werden wir herausgefordert. Da ist der Kampf und durch die Kämpfe werden wir auch stärker und werden wir auch Sieger. Und das wollen wir. Wir wollen Sieger sein. Aber wir können nur Sieger sein nach dem Kampf. Niemand kann sagen, sich auf die Brust klopfen und sagen, ich bin ein Sieger, aber ich habe nie gekämpft. Das wäre unlogisch. Ja, nur ein großer Sieger ist immer ein großer Sieger, nachdem er große Kämpfe durchgemacht hat. Oder am besten gesagt, die Siege stehen immer zum Vergleich mit den Kämpfen. Kleine Kämpfe, kleine Siege. Große Kämpfe, große Siege. Das ist proportional, ja, gut, sich nicht sorgen, eine Überschrift, Glaube ist das Gegenteil von sich zu sorgen, natürlich gibt es dann auch gesunde Sorgen im Sinne, dass man jetzt Verantwortung übernimmt für unser Leben und so weiter, dass man arbeiten geht und so weiter, das sind gesunde Sorgen, aber ich meine diese schlechten Sorgen, die Sorgen, das sind Ängste vor die Zukunft, Ängste von Sachen, die noch nicht da sind, das sind die Sorgen, die Anti-Glauben sind, das heißt einen umgekehrten Glauben, einen Zweifel, ne? Zweifel, das sollen wir nicht tun. Belkis, würdest du bitte hier Matthäus 6,25 lesen?
Also ich darf euch nicht in euren Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch in euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben mehr als die Speise und der Leib nicht mehr als die Kleider? Matthäus 6,25.
Zu Hause könnt ihr bis in Vers 34 lesen. Hier steht es darum, sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Hier müssen wir sehr aufpassen, dass wir das nicht falsch verstehen. Ich habe schon Leute getroffen, die sagen, ja, ich mache mir keine Sorgen, was morgen sein wird, egal und so. Quasi nach dem Motto, dann gehe ich auch nicht arbeiten oder so, weil Gott wird schon sorgen und so, ne? Und dass ich ein Dach auf dem Kopf habe, da wird schon Gott sorgen und so, egal, alles egal, ne? Wichtig an heute denken, das ist nicht das, was Jesus hier meint. Er meint, dass wir uns nicht quälen sorgen, was viele Menschen tun. Die quälen sich auf morgen. Heute haben sie zu essen, aber sie quälen sich in Gedanken. Die denken immer, ja, aber morgen. Werde ich morgen noch haben? Werde ich nächstes Jahr noch haben? Ne? Das heißt, das sind diese Sorgen, die Jesus sagt, sorgt euch nicht. Das heißt, Vertrauen. Ja, wir haben heute, weil wir gearbeitet haben, ne? Oder besser gesagt, weil Gott uns die Kraft gegeben hat zum Arbeiten und weil wir dann auch diese Kraft benutzt haben und gearbeitet haben, dann haben wir. Das heißt, Gott gibt es uns heute und er wird es uns auch morgen, nächstes Jahr geben. Und wir können vertrauen, wir können uns freuen, wir können lächeln, wir können dankbar sein, etc., etc. Ja, aber es gibt Leute, die sich dann sorgen. Das heißt, die quälen sich innerlich. Die leiden, die noch gar nicht da sind und auch gar nicht da sein werden, nur in Gedanken. Sie schaffen eine Gedankenwelt, eine Traumwelt, eine Welt von Albträumen sozusagen, die gar nicht stattfinden werden. Und das sagt Jesus, nein, das sollen wir nicht haben. Sorgen können uns von innen zerfressen. Das ist falsch. Die gesunden Sorgen, ja, unsere Pflichten als Vater, Mutter, Arbeitnehmer und so weiter, die sollen wir natürlich haben, aber das sind auch gar nicht Sorgen. Ne? Das heißt, ich muss arbeiten gehen und so weiter, ist einfach meiner Pflichten nachgehen und keine Sorgen eigentlich. Aber die sündhafte Sorgen, sich wegen der Zukunft zu quälen. Ne? Und wenn das dann passiert, manchmal passiert das, dass der Teufel kommt und uns solche Albträume vor die Augen malt. Und was sollen wir dann machen? Schwester Bianca, willst du bitte hier 1. Petrus 5, 7 lesen?
Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, 7.
Hier ist klar, wenn diese Gedanken dann kommen, diese Albträume, diese Vorstellungen, ja, und wenn ich dann meinen Job verliere, und wenn dies und das passiert und wie wird es dann sein und so weiter. Was steht da? Alle eure Sorgen werft auf ihn. Wichtig, ne? Quasi so wie eine Vorstellung. Ich nehme meine Sorgen, ich stelle mir sie vor, es wären sie jetzt ein Paket oder so und dann nehme ich dieses Paket und werfe auf Jesus. Ne? So einen kleinen Gedankenfilm sozusagen. Ich werfe diese Sorgen weg, ich gebe sie ab, weil Jesus für mich sorgt, weil Gott, der Vater, für mich sorgt. Ich werf sie ab. Jesus hat breite Schulter. Er kann alles auf sich nehmen. Halleluja. Solche Sorgen aufzugeben, ist eine Entscheidung. Sich zu quälen in Sorgen bringt nichts. Werfe alle Sorgen, Ängste, Bedenken ein für alle Mal auf ihn, denn Gott sorgt für dich. Du musst die Last nicht tragen. Handeln nach Gottes Wort bedeutet in diesem Fall, die Sorgen auf ihn zu werfen. Schaue nicht auf deine eigenen Fähigkeiten und nicht auf die Umstände, Einflüsse, Probleme, Sorgen, Anfechtungen und Stürme, denn dann sagst du, dass du es nicht kannst. Das ist die Sprache des Zweifels und des Fleisches, die Sprache des Verstandes und des Teufels. Aber die Sprache des Glaubens sagt, welches? Philippa 4,13.
Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Philippa 4,13.
Ganz wichtiger Vers. Ne? Wir sollen auch nicht aus den Augen verlieren, was der vorherige Vers ist, Philippa 4,12. Ne? Ich kann im Überfluss, mit dem Überfluss umgehen, ich kann mit Armut umgehen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wenn wir mit Jesus sind und arm sind, dann schaffen wir das. Dann versorgt uns Gott, dass wir nicht hungern, dass wir nicht verhungern. Und wenn wir reich sind, dann werden wir das auch schaffen, weil das Gegenteil ist auch ein Problem. Viele denken ja, arm sein ist ein Problem, aber reich sein, nein, reich sein ist kein Problem. Reich sein ist auch ein großes Problem für Christen, weil nur wenige Reiche sind im Glauben geblieben. Die meisten Reiche geben den Glauben auf. Das heißt, reich zu sein, viel Geld zu haben, kann auch ein Problem sein. Dafür brauchen wir auch viel Weisheit Gottes, wie man mit viel Geld umgeht. Das ist auch total wichtig. Darum, ne, sagt Paulus, ich kann mit Armut umgehen, ich kann mit Reichtum umgehen, ich kann in allen Situationen umgehen, weil Christus macht mich stark in jeder Situation. Das ist die Bedeutung von Philipper 4,13. Viele denken, dass dieser Vers bedeutet, ja, wenn ich arm bin und mit Jesus bin, dann werde ich reich. Ne? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ne? Ich überwinde es, indem ich dann reich werde. Nein, ich überwinde es, indem ich vertraue, indem ich weiter vertraue. Ne? So überwindet man die Armut zum Beispiel. Ne? Es gibt keine Macht, die größer ist als Christus. In uns wohnt der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Du hast Gottes Weisheit, Kraft und Stärke in dir. Halleluja. Amen. Amen. Ja. Alles klar. Nicht zweifeln. Zu sagen, ich glaube, Komma, aber, drei Pünktchen, bedeutet eigentlich zu sagen, ich glaube nicht. Viele übersehen das. Weil, vorher hatte ich gesagt, Glaube bedeutet, dass man die Aussage einer Person als wahrhaftig versteht, als wahrhaftig für uns selbst erklärt. Dass man sagt, ja, das ist wahr, das stimmt so. Und wenn wir nicht hundertprozentig glauben, wenn Gott irgendwas sagt und wir sagen, ja Gott, schön und gut, alles schön und gut, was du gesagt hast, aber ich habe dann noch 1 oder 2% Zweifel. Das bedeutet, wenn jemand dir das sagen würde, ja, Belkis oder ja, Bianca, das, was du gesagt hast, ist schön und gut, aber ich habe da mein 1 oder 2% Zweifel, ne? Was würde das dann bedeuten? Wie würdest du dich fühlen? Ne? Das Gefühl, was man hat, ist, ja, diese Person, die vertraut mich nicht ganz, da ist eine Lücke, da ist eine Vertrauenslücke, ne? Im Grunde so, behandelt mich diese Person, als wäre jetzt ein halber Lügner. Aber Gott ist die Quelle der Wahrheit. Und wenn wir sagen, ja Gott, nur 99% davon, was du sagst, ist die Wahrheit, dann ist es ja schwerwiegend. Das heißt, das 1% ist Lüge. Ne? Das heißt, du bist auch ein Lügner. Darum steht es auch irgendwo in der Schrift, wer nicht glaubt, macht Gott zum Lügner. Weil, ja, man muss hundertprozentig glauben an das, was er sagt. Und wenn man sagt, ja, ich glaube, Komma, aber, drei Pünktchen, dann heißt es, ja, ein bisschen hat Gott gelogen, ne? Und das ist ganz unschön, ne? Ah, hier steht es, ja, 1. Johannes 5, 10b. Lass mal sehen, wer ist dran? Bianca, ne?
Genau, der hat ihn zum Lügner gemacht.
Ja, total wichtig. Darum ist wichtig, dass wir wirklich alles glauben, was Gott sagt. Dass wir nicht zweifeln, wenn Gott uns Sachen auf den Herzen legt. Wenn wir wirklich jetzt eng mit ihm laufen, gehen, dann zeigt er uns auch Sachen, offenbart er uns auch Sachen und diese Sachen müssen wir auch glauben. Gut, nächste große Überschrift, Handeln. Ja, und viele sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, aber sie merken nicht, dass das eine Folge hat. Wenn ich sage, Gott, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Wenn wir diese Aussage machen, dann hat es eine Folge, eine logische Folge, dass wir auch tun, was diese Worte dann beinhalten. Wenn Gott irgendwas sagt, und wir sagen, das ist die Wahrheit, toll, ne, Daumen auf für dich, ne, aber dann völlig anders handeln, was diese Worte jetzt suggerieren, ne, dann haben wir auch ihn als Lügner verkauft. Wenn Gott dem Menschen sagt, du bist ein Sünder, und der Mensch sagt, ja Gott, Daumen hoch für dich, ne, tolle Information, ne, und so weiter, was du gesagt hast, ist in Ordnung, ist schön und so weiter, ne, aber diese Person bekehrt sich nicht, die bereut seine Sünde nicht, ne? Was nützt denn zu sagen, Gott, Daumen hoch für dich, das, was du gesagt hast, ist toll und so, ne? Das ist dann ein Widerspruch, das ist Heuchelei. Und so in allen Bereichen, ne? Wenn Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen, und die Leute sagen, ja Gott, du bist toll, ich glaube an dich, Daumen hoch und so weiter, aber dann hingehen und Ehe brechen, im Grunde sagen sie mit ihren Gesten, dass sie nicht glauben, was er sagt. Ihre Taten zeigen, dass sie nicht glauben, was er sagt. Dass sie nicht als Wahrheit erkennen, was er gesagt hat. Das sind Folgen, das ist zusammen verbunden. Wenn wir sagen, ich vertraue an Gott, dann muss ich auch handeln entsprechend seines Wortes. Das ist logisch. Und darum wird oft das Wort Glaube in der Bibel durch andere ausgetauscht, wie zum Beispiel Gehorchen. Es gibt viele Bibeltexten, wo das Wort Gehorchen anstelle vom Wort Glauben steht. Einfach ausgetauscht. Ja, weil das ist total verknüpft. Wenn wir sagen, was Gott sagt, ist die Wahrheit, dann müssen wir auch entsprechend handeln. Das heißt Gehorchen. Gehorchen entsprechend, ne, seine Worte handeln. Das sind verzahnte Situationen. Um Missverständnisse aus dem Weg zu gehen, sollten wir in Unterhaltungen mit Nichtbekehrten versuchen, das Wort Glaube auszutauschen mit Vertrauen an Gott oder seinen Wort Gehorchen, weil, wie vorher gesagt, es gibt viele Bedeutungen für das Wort Glauben. Für die meisten ist Glaube jetzt ein religiöser Gefühl. In eine Kirche gehen und da die Einrichtung bestaunen und den Raum zu bestaunen und jetzt ja die ganzen Altare und Teppiche und Kelche aus Gold und die Heiligen oder dies und das und die Fenster alles bestaunen, ne? Die vermischen das, die denken, das ist Glaube, ne? Das ist ein religiöses Gefühl und viele, darum sagen viele, ja, ich glaube, ich habe Glauben, ne? Aber Glauben kann man gar nicht haben, weil Glaube kein Gegenstand ist, Glaube ist eine Ansicht, das heißt, dass man sagt, was Gott sagt, ist wahr, ne? Glaube ist eine Ansicht und nicht ein Gegenstand. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen philosophisch, was ich gemeint habe, aber viele, wenn wir da sagen, Glaube, ne, du musst glauben oder so, dann sagen die, ja, aber ich habe schon Glauben und ich glaube schon und so weiter. Oder die bedanken sich, ja toll, gut, dass ich noch einen Glaubens, eine Person gefunden habe, die auch glaubt, ne? Aber im Grunde meinen sie völlig was anderes mit diesem Wort. Und darum, es wäre wichtig, wenn wir das Wort Glaube austauschen mit Vertrauen an Gott zum Beispiel, was das sehr fester macht, das, was wir meinen mit dem Wort Glauben oder seinem Wort gehorchen. Das ist, ne, näher dran an der Bedeutung vom Wort Glaube, dass man das nicht verflüchtigen lässt, dass man sich nicht vorbeiredet. Man unterhält sich manchmal mit Leuten und man denkt, wow, man hat total in einer Welle, aber im Grunde redet man an sich vorbei, weil der andere völlig was anderes versteht unter diesem Wort. Darum ist wichtig, dass wir uns fragen, ja, aber wie versteht diese Person dieses Wort? Glauben hat Folgen, hatte ich schon gesagt. Viele sagen, ich glaube an der Existenz Gottes, aber sie merken nicht, okay, aber wenn jemand glaubt, dass es Gott existiert, das heißt, dass es einen Schöpfer gibt, dass es ein Wesen gibt, was auf uns schaut, dann gibt es Folgen, dann gibt es, kann man nicht leben, als gäbe es ihm nicht. Wenn es Gott nicht gäbe, dann könnten die Menschen leben, wie sie möchten, alles Böse tun und niemand würde sie bestrafen. Aber da es einen Gott gibt, der schaut alles, der sieht alles, dann ist es eine andere Situation. Und wenn die Leute sagen, ja, ich glaube, dass es Gott gibt, na, warum ändern dann die Leute ihren Verhalten nicht? Und das heißt, sie sollten ihr Verhalten ändern. Jakobus Kapitel 1, Vers 22. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Ich denke, Belkis, ne?
Hüter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Jakobus 1, 22.
Jakobus hatte schon gemerkt, dass es verschiedene Arten von Glauben gibt. Und Jakobus ist bekanntlich dieses Brief vom Neuen Testament, was viel über die Werken redet. Glaube bewirkt Werke. Und der Glauben mündet in Werke, weil schon zur Zeit, zu jener Zeit Leute gab, die sagen, ich glaube, ne, aber ihr Handel, ihr Lebensart und Weise hatte sich nicht verändert, war gleich wie die anderen weltlichen Leute. Ne? Und dann sagt Jakobus, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir meinen Glauben durch die Werke. Ne? Was meint er damit? Dass durch unser Handeln wir zeigen können, dass wir vertrauen, dass es ein Gott existiert und dass dieser Gott auch uns sieht, alles was wir tun, und daher müssen wir auch entsprechend handeln. Ne? Früher haben die Leute sich auch an solche Texte festgemacht. Die Errettung ist kostenlos aus Gnade durch den Glauben oder so. Die Menschen haben das falsch verstanden und haben gesagt, gut, ich glaube, ich habe hier in meinem Herzen ein bisschen religiöses Gefühl. Ich gehe manchmal in die Kirche und bestaune da die ganze Einrichtung und so. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt sind wir gerettet. Und Jakobus sagt, nein, dieser Glaube rettet nicht. Und erinnert euch, dass hier Jakobus ironisiert hat. Was hat er denn ironisiert? Er hat gesagt, glaubst du, dass es Gott gibt? Toll, auch die Dämonen glauben. Was hat er damit gemeint? Er hat gesagt, ne, er hat ironisiert, er hat gesagt, ja, wenn du sagst, dass es Gott gibt, das ist nichts Besonderes zu sagen, es gibt Gott, weil auch der Teufel sagt, es gibt Gott, aber geht dann der Teufel oder gehen die Dämonen in den Himmel? Sind sie gerettet? Nein, sie sind nicht gerettet, aber sie glauben, dass es Gott existiert. Ansonsten würden sie ihn auch nicht bekämpfen, ne? Logischerweise. Das heißt, die Dämonen glauben auch, dass es Gott gibt. Aber wieso gehen die nicht gerettet? Ja, weil Glauben mehr ist als Glauben, dass Gott existiert. Glauben heißt Gott gehorchen. Und das tun die Dämonen nicht. Die gehorchen Gott nicht. Ja? Das ist der Punkt. Gehorchen ist Handeln nach dem Wort. Handeln nach dem Wort. Bianca, bitte hier Apostelgeschichte 14,10.
Paulus sprach mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deinen Füße. Und er sprang auf und ging umher. Apostelgeschichte 14,10.
Ja, Paulus sprach mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße. Das heißt, in diesem Moment war diese Worte die Worte Gottes, wie ich vorher schon gesagt habe. Worte, die Gott auf dem Herzen von Apostel Paulus gelegt hat, die er dann ausgesprochen hat. Und darum heißt es, gehorchen ist Handeln nach dem Wort. Und der Gelähmte, was hat er getan? Er hat gehandelt nach diesem Wort Gottes. Er hat gehorcht, er hat das getan. Im Alten Testament gibt es viele Beispiele, wo Gott den Israeliten genau erklärte, was sie zu tun hatten. Sie mussten das Wort glauben und danach handeln, damit die Verheißung in Erfüllung ging. Zum Beispiel, 6 Tage lang sollten sie um Jericho marschieren, und nichts geschah. Am 7. Tag marschierten sie 7-mal und sollte jubeln. Das heißt, Gott hat das gesagt. Ihr sollt das tun. Ihr sollt das tun. Viele Menschen denken, dass die Mauern Jerichos eingestürzt sind, weil das Volk so laut geschrien hat. Da bin ich überzeugt, dass es nicht möglich ist. Dass die Wissenschaftler das beweisen können, ganz leicht. Dass jetzt viele Leute schreien können und keine Mauer umwerfen können. Das ist nicht möglich, dass meterbreite Mauer umfallen, weil jetzt ganz, ganz viele Leute geschrien haben oder so. sondern warum hat Gott diese Sachen verlangt? Das waren Handlungen, die den Gehorsam ausgedrückt haben, die den Glauben ausgedrückt haben. Durch diese Handlung, um die Stadt zu laufen, schweigend und nachher wieder siebenmal und nur am Ende schreien, haben die dann Gehorsam gezeigt und Glauben gezeigt. Weil sie haben gesagt, okay, wir vertrauen an Gott, dass wenn wir das machen, dann wird auch Gott sein Teil machen. Irgendwas machen und dann wird ein Wunder geschehen. Und so ist es, so passiert auch oft in unserem Leben. Gott verlangt von uns eine kleine Geste des Gehorsams, damit wir Wunder erleben. Gott will zuerst wissen, ob wir glauben, damit wir danach auch das Geschenk, das Wunder bekommen. Er will wissen, ob wir wirklich glauben. Und darum verlangt er manchmal von uns auch dieses Wort, dass wir es aussprechen. Zum Beispiel hier, Paulus sprach, ne, steh aufrecht. Das heißt, Gott hat von Paulus verlangt, dass er das sagt, dass er diese Geste tut, diese Worte ausspricht. Gott könnte den Gelähmten auch ohne diese Worte aussprechen. Und diese Worte haben den Gelähmten nicht geheilt, sondern Gott hat den Gelähmten geheilt. Aber diese Worte waren nötig als Ausdruck vom Glauben des Paulus, versteht ihr? Und so verlangt Gott von uns Glaubensausdrücke, bevor er große Wunder tut. Die Wunder, die Gott tut, die sind unermesslich größer als unsere Kraft, aber trotzdem verlangt Gott von uns ein Glaubenszeichen. Das ist einfach so. Gott will sehen, ob wir glauben oder nicht. Bete und glaube. Bete und glaube Gott und unternehme etwas und es wird etwas geschehen. Es fliegt dir nicht alles zu. Unternehme etwas und handle nach Gottes Wort. Ist natürlich hier schwer zu erklären, was ich damit meine. Ich sage, handle nach Gottes Wort heißt, handle nach der Führung des Heiligen Geistes. Wie jetzt zum Beispiel Paulus, er sagte mit lauter Stimme, steh aufrecht, ja, weil der Heilige Geist ihm das aufs Herz gelegt hat, er soll das tun. Und so in unserer Situation. Bete und unternehme etwas. Das heißt, bete und dann wird Gott dir Sachen aufs Herz legen, die du tun sollst. Und dann wird Gott sehen, dass du gehorsam bist. Und dann wird er die Wunder tun, die du gebeten hast. Ja? Wir können die Wunder Gottes nicht bezahlen. Aber Gott möchte sehen, dass wir glauben, dass wir gehorsam sind. Zum Beispiel Lukas 5. Sie brachten einen Kranken durch das Dach und Jesus sah ihren Glauben. Daraufhin wurde der Kranke von Jesus geheilt. Wie konnte Jesus den Glauben sehen, weil der Glaube ist doch unsichtbar. Ja, aber durch diese Handlung haben sie ihren Glauben gezeigt. Das ist der Punkt, dass wir durch die Handlungen, die wir tun, zeigen, dass wir Gott vertrauen. Wie viele Bettlägerige würden sich heute von jemandem auf ein Hausdach bringen lassen? Und als Jesus sagte, steh auf, handelte der Kranke danach und stand auf. Er dachte nicht, Blödsinn, ich kann doch gar nicht aufstehen, sondern er hat gehorcht. Hätte er nicht nach dem Wort des Herrn gehandelt, wäre er nicht geheilt werden. Wieder hier so eine Sache. Jesus sagt, steh auf. Das heißt ein Wort Jesu, ein Wort Gottes. Und wenn der Kranke jetzt nicht handelt, er denkt, ich bin doch krank, ich bin doch gelähmt, wie werde ich dann aufstehen und so, dann wird er nicht geheilt. Das heißt, er musste gehorchen. Und im Moment, wo er sich entschieden hat, ich werde jetzt aufstehen, dann hat Gott ihn mit Kraft erfüllt, seine Gelenke wiederhergestellt. Und dann konnte er aufstehen. Aber nur nachdem er sich entschieden hat, zu gehorchen. Vorher hat er millionenmal das versucht, aufzustehen, aber konnte nicht. Aber in diesem Moment, wo Jesus gesagt hat, steh auf, dann konnte er. Nur weil Jesus gesagt hat. Nur wenn Gott sagt, steh auf oder sei geheilt oder Berg wirf dich ins Meer. Nur wenn Gott sagt, dann können wir dann auch handeln und dann werden die Sachen auch geschehen. Glaube und Führung, ja, habe ich schon öfter betont. Dann müssen wir auch handeln nach das, was die Bibel uns zeigt, weil die Bibel ist auch eine Methode, die Gott benutzt, um uns zu führen. dass wir die Bibel lesen, dass wir beten, Gott, zeige mir, was ich tun soll. Und dann schlagen wir die Bibel auf und lesen. Und dann redet der Heilige Geist durch diese Bibel mit uns. Ist auch eine Methode. Manchmal redet er direkt mit uns durch, ich sage mal so, geistliche Eindrücke. Manchmal, aber manchmal auch direkt durch dem Wort. Ne? Zum Beispiel als ich aus der Kirche ausgetreten bin, geschahen viele, viele Sachen und ich habe gesagt, Gott, heute musst du mir eine Antwort geben. Ich war ja mit dem Rücken zur Wand durch diese verschiedenen Situationen, habe ich gemerkt, Gott hat mit mir gemacht wie so ein Schachspieler, der mit den anderen so ein Schachmatt, ne, aufbaut und der andere kann alle möglichen Bewegungen versuchen und aber schafft es nicht, sich zu lösen. Er ist Schachmatt. Und so ähnlich war in unserer Situation. Alle möglichen Türen waren geschlossen und so. Ich habe gesagt, Gott, heute musst du mir eine Antwort geben. Was soll ich tun? Dann bin ich ja zu einem See, zu einem Seeufer gelaufen und unter eine Laterne, das war schon dunkel, habe ich gesagt, so Gott, jetzt werde ich die Bibel aufschlagen und bitte sag mir, was ich tun soll. Und dann habe ich gebetet, die Bibel aufgeschlagen, mein Finger auf einen Bibelvers gelegt und in diesem Bibelvers stand, und da Jesus in Nazareth gepredigt hatte, aber niemand wollte an ihn glauben, ist er zu anderen Städten gegangen. Und da habe ich verstanden, durch dieses Wort, dass Gott mir sagte, ich sollte meinen Job auf den Nagel hängen, ne? Das Handtuch werfen, das heißt von der Kirche austreten, weil ich zurzeit evangelischer Pfarrer war. Und darum hieß es, ja, das Handtuch werfen hieß austreten. Und das war eine sehr gravierende Entscheidung, weil ich 8 Jahre studiert hatte in der Theologischen Hochschule. Aber Gott hat mir gezeigt, ich muss das jetzt tun. Und dann habe ich dann mich hingesetzt am nächsten Tag und hat einen Brief geschrieben und gesagt, ich kündige. Habe mein Talar in einer Kiste, in einen Karton gestellt, mein Ausweis, mein Fahrerausweis und diesen Brief in diesen Karton zugeklebt, zur Post gebracht und ab die Post, das heißt gekündigt. Gekündigt, mein Job, meine Angehörigkeit zur Kirche. Das war sehr schwer, eine sehr schwere Entscheidung. Einige Familienangehörigen waren sehr sauer auf mich. Die haben gesagt, was wird jetzt aus dir und so weiter und so weiter. Ne? Menschliche Überlegungen, was wird jetzt aus dir, wie wirst du jetzt deine Familie ernähren können, wenn du jetzt keinen Job hast und so weiter und so weiter. Ne? Alles logische Gedanken, alles menschliche, wichtige Gedanken, ne? Die ich auch hatte. Ne? Ich war auch nie dumm. Ne? Ich konnte das auch selber alles nachvollziehen, ne? Aber es war ein Wort Gottes in mein Leben. Und dann musste ich auch handeln. Ich konnte nicht sagen, ja Gott, tolles Wort und so weiter, Daumen hoch und alles weiter wie gehabt. Nein, ich musste handeln. Ich musste handeln und dann habe ich das auch gemacht. Halleluja. Ne? Und ja, Halleluja. Gott zwingt uns nicht. Wir müssen schon mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Böse Geister benutzen Zwang und Druck. Aber der Heilige Geist leitet und regt uns an mit sanften Stößen, auf die wir aufmerksam sein müssen und ihnen gehorchen. Ja, weil man sagt so, der Heilige Geist ist ein Kavalier und darum heißt er auch Geist. Er ist ein Kavalier und er flüstert, ne, ich sage mal im übertragenen Sinn, er flüstert uns Sachen ein. Der Teufel, der kommt mit Druck. Er sagt, wenn du dies und das nicht tust, dann wird dein Leben ganz schlimm werden und so weiter. Ne, der versucht uns mit allen möglichen Lügen uns an den Teufel an die Wand malen. Ne, das heißt, die Albträume an die Wand malen und sagen, wenn du das tust und wenn du jenes tust, dann wird das passieren, dann wird dein Leben ganz schlimm und so weiter und so weiter. Ne? Dann haben wir ganz schlechte Gefühle, wenn der Teufel versucht, uns irgendwas in irgendeiner Richtung zu ziehen. Aber wenn der Heilige Geist uns führen will, dann fühlen wir Frieden. Dann haben wir ein gutes Gefühl. Dann wissen wir, das ist Gott, der mich führt. Und das hilft uns zu unterscheiden, was es der Teufel ist und was Gott ist. Weil Gott ist ein Gott des Friedens und er überschüttet uns mit Frieden und nicht mit Druck und Albträume und so weiter. Gott fordert Glauben. Der Glaube wächst, wenn er genährt und ausgeübt wird. Nachsinnen über das Wort und danach handeln sind zwei Flüge des Glaubens. Okay, hatten wir schon besprochen. Das Wort nachsinnen und danach handeln. Gott verlangt von uns Glauben. Er gibt uns auch die Möglichkeit dazu, Glauben zu erlangen. Wenn wir keinen Glauben haben, liegt die Schuld bei uns. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Bianca, oder? Okay, lies dann bitte ja? Johannes 14,1.
Ja, erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Johannes 14,1.
Ne? Glaubt an Gott. Es gibt Leute, die meinen, dass Gott Glauben in den Menschen reintun kann. Dass jetzt durch eine religiöse Zeremonie, ein Ritual, jetzt der Mensch Glauben bekommen kann. Aber das ist ganz falsch, völlig unlogisch. Weil Glaube ist eine Reaktion des Menschen auf Gottes Worte. Römer 10, 17 kennt ihr wahrscheinlich, dass der Glaube kommt aus der Predigt. Das heißt, der Mensch muss die Predigt hören, die Verkündigung oder die Bibel lesen oder ein Traktat lesen etc. Das heißt, irgendwie muss er in Kontakt mit dem Wort Gottes kommen, dass er dann positiv oder negativ reagieren kann. Das heißt, vertrauend, glaubend oder nicht vertrauend, ablehnend und ungläubig. Das sind die zwei Möglichkeiten. Das heißt, der Glaube ist immer verbunden mit das, was Gott sagt. Man hört, was Gott sagt und dann kann man reagieren, sagen ja oder nein. Und darum ist der Glaube immer auch eine Entscheidung des Menschen. Gott kann nicht für uns glauben. Gott kann nicht an unsere Stelle glauben. Er kann nicht Glauben in uns produzieren, weil das wäre dann Roboter produzieren. Gott will, dass wir an ihn glauben, weil wir erkennen, dass er die Wahrheit ist. Aber wenn es theoretisch möglich wäre, dass Gott ein Wunder macht und Glauben in den Menschen reintut, dann würde Gott für sich selbst Anbeter schaffen, unehrliche Anbeter schaffen. Menschen, die an ihn glauben, nicht aus Überzeugung, sondern weil Gott sie so produziert hat. Darum schafft Gott Menschen, die neutral sind. Wenn wir zur Welt kommen, dann sind wir quasi neutral sozusagen. Wir sind Sünder, aber wir müssen uns entscheiden, ob wir Gott vertrauen oder ihn ablehnen. Vertrauen oder ablehnen, dann müssen wir uns entscheiden, im Laufe der Zeit immer mehr Klarheit schaffen. Ist Gott die Wahrheit oder ist er ein Lügner? Sagt er die Wahrheit oder sagt er die Lüge? Diese Entscheidung ist Glaube. Und diese Entscheidung müssen wir selber treffen, muss der Mensch selber treffen. Niemand kann diese Entscheidung an unserer Stelle treffen. Und niemand kann auch einen anderen zwingen, diese Entscheidung zu treffen. Niemand kann sagen, du musst jetzt von Herzen glauben. Geht nicht. Von Herzen glauben kann nur der Mensch selbst, aus seinem Herzen, das Vertrauen empfinden zu Gott. Nur wenn er spürt, dass Gott vertrauenswürdig ist, dann kann er ehrlich glauben. Alles andere ist gestellt, alles andere ist produziert, alles andere ist falsch. Und darum sagt Jesus, glaubt an Gott. Das heißt, Jesus lädt uns ein. Er sagt, bitte tue das. Bitte vertraut an Gott. Bitte glaubt. Aber ob wir glauben oder nicht, wenn wir diese Einladung folgen oder nicht, das liegt an uns. Die Entscheidung zu glauben müssen wir immer wieder tun. Vertraue ich Gott? Ja oder nein? Und darum leben wir auch auf dieser Erde, dass wir jeden Tag zeigen können, ja, ich glaube, ja, ich vertraue. Noch einmal und wieder vertraue ich und handle nach dem Wort Gottes und gehorche. Und darum lädt uns Jesus ein. Glaubt an Gott. Amen.